3-0 zu Hause gegen Kaiserslautern. Klingt überzeugend, ist es aber nicht.
Zwei rote Karten plus Torwartpanzer. Lautern schlägt sich selbst.
Flanke Uwehren, Kopfball Terodde. Die zweite Ligawaffe funktioniert wieder.
Braunschweig auswärts Part 1. Das erwartet schwere Pokallos.
Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
Hier ist Gelsenkirchen, hier spielt Schalke 04. Ihr könnt schon auf die Matte sein! Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar.
Einfach nur noch irre!
Schalke,
die Nordkurve
und ich. Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Nach dem ersten Spieltag waren wir nicht für euch da. Wir sind zurück aus dem Urlaub, daher nach dem zweiten Spieltag sind wir da. Heimspiel gegen Kaiserslautern, 3-0 gewonnen. Wir starten mit einer Niederlage und einem Sieg in die neue Saison. Und darüber wollen wir jetzt frisch erholt sprechen. Deshalb leider wieder Grüße nach Deutschland. In Griechenland war es schöner, nicht nur wettertechnisch. Grüße nach Aachen. Hallo Felix.
Hallo Basti, Glück auf. Ja, stimmt schon. Hier Wetter, naja, im Gegensatz zu Korfu. Aber dafür jetzt, ja, 3 Punkte jetzt im Gepäck mal wieder, im Gegensatz noch zu vor noch einer Woche. Und ja, jetzt frisch erholt, denke ich, kann man, ja, können wir wieder jetzt so richtig in die Saison starten hier mit dem Podcast und ja, uns Woche für Woche über den blau-weißen Verein aus Gelsenkirchen unterhalten. Genau, und da würde ich sagen, starten wir erstmal mit einem kleinen, gehen wir nochmal eine Woche zurück. Wir haben ja versprochen, wir reden nochmal kurz über Hamburg, über das Hamburg-Spiel. Ja, was sagst du? Viele Tore, 5-3. Geiles Spiel an sich.
Ja.
Mit einem schlechteren Ende für uns.
Also für den neutralen Fan hätte die zweite Liga, glaube ich, nicht besser losgehen können. Für den ja, blau-weißen Schalke-Fan. Ja, ein eher schwieriges Spiel, einiges, was gut lief, also wer 3 Tore auswärts in Hamburg schießt, gewinnt normalerweise. Wir nicht, weil wir einen Imposter dabei hatten, namentlich Ibrahima Cissé, ja, der einen Katastropheneinstand hatte. Du hast ihn noch für das Spiel gegen Twente schon ziemlich zerrissen hier vor 2 Wochen im Podcast. Und was soll man sagen, diese Form, diese negative Form hat er leider... Also wirklich vollumfänglich bestätigt.
Wenn nicht sogar noch schlechter. Also
das ja, ja, das war schon nochmal, also ganz, das, ganz schwierig.
Tat mir auch leid für ihn, ehrlich gesagt, wie das dann halt da ja zu Ende ging, weil er halt, da hat ja auch Reis dann hinterher noch in der Woche danach gesagt, dass er das so ein bisschen auf seine Kappe da auch genommen hat. Den hätte er nach der ersten Gelben halt unternehmen müssen. Und allein schon leistungstechnisch auch runternehmen müssen, nicht nur wegen der Gelben, meiner Meinung nach zumindest. Weil das ging wirklich gar nicht, was da für Riesenlücken waren. Was für, also wo der überall rumgeturnt hat, das fand ich auch sehr spannend. Also auf einmal Rechtsverteidigerposition, auf einmal als Sechser unterwegs, aber die irgendwie so, ja, innenverteidigungsmäßig am Start. Also da musste Kaminski für 2 Leute spielen in der Innenverteidigung oftmals und ja, dann fängst du halt 5 Dinger, spielst in Unterzahl, glaube ich, eine halbe Stunde lang. Und noch länger, wann war die rote? Ich weiß nicht, meine zweite Hälfte, ne? War's?
Die rote Karte war in der 71.
Ja, 20 also, Minuten dann in Unterzahl und dann ist das Spiel halt
da. Na, theoretisch, ja, 30, wir haben ja 10 Minuten Nachspielzeit.
Ah ja, stimmt.
Ja. Vielleicht einmal für die das Spiel nicht ganz verfolgt haben, zur Einordnung, Cissé maßgeblich am 1-0 mitverantwortlich, Elfmeter verursacht, sich dafür gelb abgeholt in einer total dämlichen Manier, also auch nicht so ein Elfmeter, wo man sagt, muss man ziehen, überhaupt nicht, also der Ball wäre weg gewesen und 15 Minuten später dann mit gelb-rot vom Platz geflogen, dazwischen auch viele sehr unglückliche Situationen. Ein insgesamt ganz, ganz schwieriges Spiel. Was man jetzt aber natürlich herausheben muss, ist das 22 Minuten Pflichtspieldebüt Hassan Ouedraogo, von uns noch gelobt, reichen, um ein wunderschönes Tor zu schießen. Und ja, ich würde sagen, einer der Besten da definitiv auf dem Feld zu sein. Man kann es nicht anders sagen. Eine Kickernote von 2,0 im ersten Spiel für 61 Minuten Einsatz, ja, muss man auch erstmal schaffen, würde ich sagen. Ja, im Vergleich dazu, Cissé keine 6,0 bekommen, das finde ich interessant. Aber, also wenn du als Innenverteidiger halt eine Zweikampfquote von 30% hast, das ist halt schon relativ große Katastrophe. 5,5 als Kickernote. Und daher auch für die Leute, die dem Podcast nicht auf Instagram folgen, da haben wir in unserem Spieltagspost für das Lautern-Spiel schon unseren Held und unseren Deppen einmal präsentiert. Daher jetzt auch noch einmal hier im Schnelldurchlauf. Depp, ja, ganz klar, Ibrahima Cissé aus den gerade genannten Gründen. Held des Tages, wen hatten wir als Held des Tages, Felix, weißt du das
Held
noch?
des Tages hatten wir Hassan
Ouedraogo. Wir
Ouedraogo.
hatten
Ja.
Ouedraogo, stimmt, wir hatten ihn sogar.
Also
Ja, man
es
hätte auch
gab
einen
aber
Case für
noch,
Tirode machen.
genau, es gab noch andere Cases, Terodde, aber auch, muss man sagen, Müller, auch Pflichtspieldebüt für Schalke gegeben da in dem Spiel. Was der da rausgefischt hat gegen die Hamburger da, hat er jetzt am Wochenende wieder gezeigt. Also da bin ich auch mal gespannt, was jetzt passiert. Fährmann ist ja jetzt heute wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Einsatz gegen Braunschweig wird, glaube ich, noch zu früh kommen jetzt am Freitag, aber also ich sag mal so, ich habe die Befürchtung, dass wir eine Torwartdiskussion kriegen.
Ja, ich auch. Das ist auch gar nicht so gut, weil Marius Müller halt gerade aktuell nur Dinge zeigt, die ja, also wo du keinen Torwart wechselst, also wo du jetzt nicht plötzlich innerhalb der Saison einen Torwartwechsel vornimmst. Und das ist so ein bisschen das, wovor ich ehrlich gesagt Angst habe. Dass das halt dann irgendwie wieder zu Unruhe führt. Wir werden sehen, wann Fährmann wieder fit ist. Mal gucken, ob vielleicht sich die beiden dann sogar gegenseitig noch hochpushen zu noch besseren Leistungen. Das wäre natürlich ein Traum. Aber naja, um das Hamburg-Spiel vielleicht einmal zuzumachen. Held und Depp haben wir genannt. Großes Lob an Müller und an Simon Terodde. Aber wie gesagt, in der Niederlage reingestartet. 5 Gegentore sind, also vor allen Dingen in der Nachspielzeit Nummer 2, ist halt wirklich
Einer drüber.
sehr
Also, das
unzufrieden,
ist nicht gut.
sehr zufrieden, sehr unzufriedenstellend. Und man musste sich dann vor dem nächsten Spiel ein bisschen was überlegen, vor allen Dingen, weil durch die Sperre von Cissé ja auch klar war, dass wir mindestens eine Änderung in der Startelf haben müssten. Und dann für unser Spiel gegen Kaiserslautern haben wir dann auch einige Änderungen, teilweise verpflichtend, teilweise aus freien Stücken, vorgenommen. Und ja, ich würde sagen, das erste Mal in dieser neuen Saison, Felix, walte deines Amtes und präsentiere uns die Aufstellung.
Ja, let's go. Also, wie gesagt, im Tor hat sich nichts geändert. Fährmann noch gegen Kaiserslautern noch immer verletzt gewesen. Also, dementsprechend Marius Müller im Kasten. Du hast gerade gesagt, CC gelb-rot gesperrt und somit auch nicht dabei. Ihn hat ersetzt Baumgartel. Baumgartel hatten wir uns ja schon gewünscht, sag ich mal, fürs Hamburg-Spiel, dass da die Verpflichtung ein bisschen schneller irgendwie über die Bühne gegangen wäre das passiert. Ich glaube, ich hätte ja auch direkt schon im Hamburg-Spiel gespielt, aber ich glaube, der wurde einen Tag vorher verpflichtet. Und dann direkt sich so ein Spieler in die Innenverteidigung parken. Ja, ich glaube, beim Hamburg-Spiel eher dann kontraproduktiv gewesen, wobei das, was Cissé da geliefert hat, ich weiß nicht, was schlimmer gewesen wäre. Naja, Kaminski auf jeden Fall sein ja, Innenverteidigungspartner. Links, so wie auch schon im letzten Spiel, Uwean. Rechts Brunner. Im Mittelfeld gab es dann ein paar, auch eine Änderung. Es wurde Mohr rausgenommen im Gegensatz zum Hamburg-Spiel. Für ihn kam Tempelmann rein. Dadurch ist Drexler auf den rechten Flügel gewechselt. Tempelmann und Ouedraogo auf der 8 bzw. 10. Den Sechser hat wieder den alleinigen Sechser, wo ich mich auch gleich noch sehr drüber aufregen werde. Hat ja nur Schallenberg gemacht und vorne drin Terodde, genau, und links auch Karaman. Die haben wir noch vergessen. Ja, so sollten wir reingehen mit einem, ja, was dann ein 4-3-3 gewesen ist, wovon ich persönlich kein Fan bin. Mit den Leuten, die wir haben zumindest.
Ich finde es nicht verkehrt. sag ich dir ehrlich. Also ich finde es okay.
Ich finde, es funktioniert halt einfach nicht. Also.
Ja, weil es noch nicht eingespielt ist. Aber ich bin, also ich habe ja schon Seguin vor 2 Wochen so ein bisschen in Frage gestellt. Und wenn du halt nur einen Schallenberg hast und du hast halt so viele im offensiven Mittelfeld, dann halt eher so ein 4-1-2-2-1, was es ja irgendwie de facto ist, finde ich es gar nicht so doof. Also wenn das da einmal funktioniert, wirklich mit Baumgartel, Kaminski, der nicht so ein gutes Spiel gemacht hat gegen Lautern, fand ich jetzt, und Schallenberg, dann glaube ich schon, dass das funktionieren kann. Ich war jetzt gegen Lautern auch nicht überzeugt, ich würde dem Ganzen aber definitiv noch eine Chance geben wollen. Bevor wir ins Spiel eintauchen, muss ich mich nochmal aufregen. Und zwar, wir sind neu in der Liga, erstes Heimspiel, Samstagabend. Da werden sich einige von euch, die das Spiel ja von den Nicht-Nordkurven-Plätzen verfolgt haben oder von zu Hause vom Fernseher verfolgt haben, werden sich fragen, wo war denn da eine Choreo? Und da, wenn man dieser Spur nachgeht, landet man ganz, ganz schnell bei den Sicherheitsbehörden der Stadt Gelsenkirchen. Ja, Sicherheitsbehörden, immer einfach nur ein anderes Wort für die Polizei Gelsenkirchen. Der Verein hätte das gern gehabt. Die Ultras Gelsenkirchen haben seit mehreren Wochen eine Choreo geplant. Und in der vergangenen Woche, ich glaube es war am Dienstag oder Mittwoch, musste der Verein die UGE darüber informieren, dass die Polizei Gelsenkirchen die Choreografie nicht genehmigt und auch keine weiteren Choreografien genehmigt, weil damit ja der Sichtbereich der Polizeiwache im Stadion aufs Spielfeld nicht gewährleistet sei. Die Polizeiwache ist da seit 2001 und es war auch nie ein Problem, dass da Banner vorhängen, weil das ist nämlich in jeder Choreo bisher so gewesen. Ob es damit zusammenhängt, dass der Mensch, der das da entscheidet, Fan vom Rot-Weiß Essen ist, sei mal dahingestellt, aber ja. Also, ich möchte gerade ganz, ganz viel dazu sagen, aber dann habe ich Angst, dass ich hier wieder zu viel piepsen muss innerhalb dieser Folge. Deshalb, ja, Willkür und Polizei schließt sich nun mal nicht aus. Und leider mal wieder in Gelsenkirchen, bestes Beispiel. Anscheinend gibt es nicht die Kameraüberwachung im Stadion, das zu gewährleisten. Stattdessen ist es dann völlig okay, dass Kaiserslautern da 200 Bengalos plus mehrere Raketen mit ins Stadion bringt. Weil das ist ja viel ungefährlicher als eine Choreografie aus Bannern. Ja, es ist mal wieder bezeichnend, dass da irgendwie die Sicherheitsbehörden der Stadt Gelsenkirchen wieder rumheulen. Das ist aber in ganz Deutschland so. In Nürnberg hat auch die Polizei verboten, dass die Fans von Hannover 96 beim Spiel da Fahnen mitnehmen. Einfach, die durften keine Fahnen mitnehmen. Daraufhin ist die gesamte organisierte Fanszene einfach kommentarlos wieder zurück nach Hannover gefahren. Ich weiß nicht, was die Polizei in Deutschland sich wieder denkt, ob die wieder zu viel Tagesfreizeit haben, dass sie wieder irgendwelchen Fußballfans, die Fahnen ins Stadion bringen wollen, auf die Eier gehen müssen. Aber es geht gefühlt wieder schlimmer los als letzte Saison am zweiten Spieltag der zweiten Liga. Ich bin gespannt, was passiert, wenn die erste Liga losgeht. Am besten verteilen wir einfach vorher Klatschpappen, dann haben wir das Publikum, was man sich wünscht. Also wirklich so ein Blödsinn, das finde ich, ist so eine Frechheit, dass man nichts machen darf. Vor allen Dingen, weil die Lautern eine Choreo machen durften. Was ist
ja,
das denn?
Da sitzen
Leute in Führungspositionen, die wirklich null Ahnung von Tuben und Blasen haben. Und Polizei im Schalker Stadion ist ja auch wirklich, also ob die so große Brötchen backen sollen, ich mag zu bezweifeln. Ja, Stichwort PAOK 2011.
Ich finde, man hat sich damit, mit der Aktion, haben die sich so krass nochmal ins Bein geschossen einfach. Also das Verhältnis war ja eh komplett zerrückt seit letzter Saison gegen Freiburg, wo wir da die geile Choreo hatten mit dem Trikot da und den Rauchtöpfen, die dann, wo das anscheinend nie abgesprochen war. Und jetzt so nach Argumenten zu suchen, dass man halt, also wie gesagt, ein Fenster, wodurch sie nicht durchgucken können, weil da halt ein Banner vorhängt für, wie lange dauert so eine Choreo? 5 Minuten?
3 Minuten.
3 Minuten? 5 Minuten. 5 Minuten. Also wirklich, wo halt...
Vor allen Dingen haben die halt überall Kameras im Stadion.
Und die, also diese Kameras sind hochauflösend. Die können wirklich jeden einzelnen Zuschauer, kannst du ranzoomen und du weißt, wer im Stadion ist. Und das ist geisteskrank einfach, dass das jetzt der Grund dafür ist, dass es jetzt erstmal nicht genehmigt wird. Also ich finde, das ist einfach maximal lächerlich.
Also ich sag dir ganz ehrlich, ne, ich weiß da nicht, ich kenne ehrlich gesagt die Verquickungen innerhalb der Leute nicht, ne? Und das kennen nur diese Leute, ne? Aber Also, ich sag mal so, das Stadion ist ja Eigentum des FC Schalke 04, beziehungsweise der Stadt Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 ist das größte Privatwirtschaftsunternehmen der Stadt Gelsenkirchen. Also ich als Verein würde einfach hingehen, der Stadt Gelsenkirchen jetzt die Pistole auf die Brust setzen und sagen, ey, wenn ihr hier weiter mit uns Geld verdienen wollt, dann machen wir jetzt Folgendes, diese Polizeiwache kommt woanders hin. Dann kommt die hinterletzte Ecke in irgendeine modrige Kammer ohne Klimaanlage. Dann können die sich da, weiß ich nicht, können sie sich darüber freuen, dass sie das ganze Spiel dann von da gucken können. Das ist mir egal. Aber das geht, also wirklich.
Da habe ich mich aber auch schon damals gefragt, warum wird die überhaupt da hingesetzt? Sag ich mal. Also,
das wird nicht, sicherlich also, nicht die Entscheidung des Vereins
die
gewesen
ist
sein.
Ja, die ist ja, für die, die nicht genau wissen, wo die ist in der Ecke von Haupttribüne zur Nordkurve. In, sei mal,
Block
in
H.
Der Block H, in der Logenreihe, sag ich mal. Wenn du die Loge so durchsiehst, dann siehst du irgendwann so verdunkelte Fenster, so ein paar, und da ist diese Leitstelle. Und da fragst du dich auch, also warum wird die nicht einfach, sag ich mal, bei ja, Haupttribüne zur Südkurve hingesetzt? So, also, da hat man sich wirklich, also damals wirklich keine Gedanken gemacht. Und ich glaube, aber ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass das jetzt so ein Tamtam ist, das umzubauen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also,
nö. So viel. Nee. Also ich vermute, meine Prognose ist einfach, dass das die Entscheidung der Polizei ist, dass die das so wollen. Also, weil die sagen, ah, Nordkurve ist ja immer so gefährlich. Hm. Also, wie gesagt, einmal war die Nordkurve ja so gefährlich, dass man reingegangen ist. Ja, am Ende ist Park passiert. Wie gesagt, also, vielleicht hat man von da auch eine bessere Sicht, weil darum sind sie ja da. Aber,
genug gesagt darüber.
Polizei in deutschen Stadien ist eine never-ending Hate-Story. Ich kann mich da viel zu sehr drüber aufregen.
Kannst du Podcast drüber machen, Alter.
Ja, wirklich. Ja, ein Wort noch dazu. Ich war aufgrund von Schiedsrichter-Freikarten letzte Saison Köln gegen Leverkusen stand. Und da haben die Kölner auch gut gezündet. Dann standen da so Polizisten, die mit ihren privaten Handys einfach die Choreos gefilmt haben, weil sie so cool fanden. Ja, in Uniform und so. hinter so einer Ecke. Und dann war da halt irgendwann so ein FC, so ein typischer Kölner. Und hat dann so gerufen, ey Jungs, man sieht euch. Und dann haben die sehr, sehr schnell plötzlich die Kameras weggemacht. Also wie gesagt, sind halt auch fürs Show-Event dafür arbeiten, dafür bezahlt werden, auch nicht schlecht. Also wenn ich ins Stadion gehen kann, bezahlt werde dafür in der Loge, auch nicht schlecht. Aber dass die da jetzt so rumheulen, geht mir übertrieben auf den Keks. Und ehrlich gesagt, ist auch der Verein in der Pflicht, da jetzt mal was zu machen und sich da mit der Stadt, mit den Sicherheitsbehörden in Verbindung zu setzen. Und ich muss ja schon sagen, ich bin ja schon stolz auf den Verein, dass der da so klar Stellung bezieht. Also das hat man ja nach Freiburg gemacht, wo man wirklich ja wirklich von Behördenwillkür offen gesprochen hat. Und auch jetzt hat man ja gesagt, dass man dafür kein Verständnis hat immerhin. Also
ja, ich weiß auch nicht, ja. Das hat sich irgendwie in der letzten Saison auf einmal so, auch mit dem keinen Alkohol irgendwie beim Derby und so, die ganze Farce, also.
Wo es ja auch Studien zu gibt, dass das nichts
und es
bringt.
Ist irgendwie, es ist, für mich gab es nie irgendwie so einen Auslöser, warum die jetzt so abgefuckt sind auf einmal. So,
ja, ey, der Polizeichef Gelsenkirchen ist erklärtes Mitglied der Ultras RWE. Was möchtest du denn noch? Ja. Also, das beantwortet doch alle.
Skandal!
Aber das ist ja in Deutschland, weil das ist in Deutschland, weil das Problem ist ja überall so. Also, ist ja, kommt drauf an. Also, in Hannover war man nett zu uns, aber also ich sag mal, es gibt Orte, da ist das halt auch einfach nicht cool, als Gästefan hinzukommen. Und wenn man jetzt als Heimfan schon Probleme mit den hiesigen Sicherheitsbehörden hat, das ist wirklich. Als ob es nicht genügend andere Probleme in dem Land gibt, wofür die zuständig sein könnten. Also, ja,
Probleme gibt es bei uns.
Reicht.
In der Mannschaft, in der Abwehr.
Probleme gibt es bei uns.
Gehen wir ins Spiel rein.
Ja.
Vierte Minute. Warum kriegt Ritter da auf einmal den Ball und kann direkt mal zünden und Müller hält wieder Weltklasse, muss man sagen. Also da nach 4 Minuten dachte ich so, oh Gott, wir gehen jetzt hier auch wieder rutschen. Und wie gesagt, Kaiserslautern, die ersten 10 Minuten deutlich besser ins Spiel gestartet. Kranke Aktion gehabt, gerade im letzten Drittel, weil meiner Meinung nach, um da nochmal das Thema alleiniger Sechser anzusprechen, für mich spielt die ganze Verteidigung so, wie als würden 2 Sechser spielen, nämlich die ziehen sich so weit auseinander, dass Brunn und Uwe eher einen sehr offensiven Part belegen, ziehen die beiden Innenverteidiger sich so weit auseinander, dass ich eigentlich einen Schallenberg da reinfallen hätte lassen müssen, was er nicht so oft getan hat. Und dann bei Ballverlust, Alter, da sind Lücken in der Mitte, das ist geisteskrank. Und die hat, fand ich, Lautern gerade in den ersten Minuten echt gut ausgenutzt und gut bespielt.
Ich finde einerseits die Innenverteidigung, ja, zieht weit nach außen, aber andererseits fand ich halt auch, dass Schallenberg einfach ein grauenhaftes Spiel gemacht hat. Der hat halt, also auch bei dieser Szene, um die es gerade geht, vierte Minute, der Schuss von Ritter. Ja, also da sieht auch Schallenberg einfach im Zweikampf maximal unglücklich aus und darf halt einfach nicht sein, dass Ritter da durchkommt. Und dann kann es der Innenverteidigung auch keinen Vorwurf machen, dass sie da irgendwie tiefer aufnehmen und so. Also da sehe ich doch sehr den Schallenberg in der Kritik. Und das war die erste von leider mehreren Aktionen, die nicht so toll war. Achte Minute dann, der Ball im Netz, Raschel mit einem Steilpass auf Achel, ja, der den Ball toll annimmt und wirklich den Ball schön reinhämmert. Aber da muss man wirklich sagen, hat die Abseitsfalle einfach super funktioniert. Steht 2 Meter im Abseits. Die Fahne des Schiedsrichterassistenten, Wiekenmeier heißt er, glaube ich, geht sofort nach oben und damit übrigens auch, nee, Wienefeld heißt er, Jano Wienefeld, und geht nach oben und damit das erste Mal, dass er im Zentrum steht in der zweiten Liga, weil erstes Spiel für ihn gewesen als Assistent. Aber ich sag mal so, man hat halt die Qualität im Kader. Und dann reicht halt auch mal ein halb gelungener Doppelpass für die erste Chance. Uedraogo erobert toll den Ball, eilt nach vorne. Ja, dann gibt es einen Zweikampf noch, wo auf Ellenbogenschlag von Uedraogo reklamiert wird. Aber da sind wir uns, glaube ich, einig, dass es nichts war. Harm Osmas lässt zu Recht weiterlaufen. Ja, dann Doppelpass mit Terodde. Der Ball von Terodde ist nicht gut, aber ja, kommt halt wieder zurück zu Uedraogo, der dann aber zu nah an Lute ist. Lute kann abwehren und ja, zur Ecke retten, aber da hat man halt gesehen, wie schnell es geht. Und die Ecke wird rausgeschlagen, es gibt einen Einwurf für Schalke und direkt im Anschluss an diesen Einwurf kommt es zum Zweikampf zwischen dem Neuzugang Lauterns Tobi Raschel und Kenan Karaman, der eine tolle Finte macht, an Raschel vorbeigeht. Raschel lässt das Bein stehen, etwa 1 Meter, vielleicht sogar ein bisschen weniger, links neben dem Strafraum und Schiedsrichter Harm Osmas entscheidet völlig zu Recht auf Freistoß, lässt die gelbe Karte zu meiner Überraschung tatsächlich, wo ich die Szene häufiger gesehen habe, jetzt stecken. Und ja, ich habe tatsächlich erst auf Elfmeter gehofft und dachte, ach, dann halt leider nur Freistoß, immer ein bisschen ernüchternd, aber sag mal so, war nicht schlecht, der Freistoß.
Nee, der war wirklich nicht schlecht. Es funktioniert das endlich mal wieder, was ja die letzte Saison ja, de facto eigentlich fast nie funktioniert hat. Flanke Uwean, Kopfball Terodde, Tor. Wie gesagt, in der zweiten Liga vor 2 Jahren hat super funktioniert. Es scheint jetzt auch wieder super zu funktionieren. Uwean, will ich auch sagen, in meiner Saisonprognose, ich hatte den auf, dass er wieder funktioniert, besser als in der ersten Liga. Und das scheint ja jetzt auch der Fall zu sein. Er kann wieder viel offensiver spielen und wie gesagt, kann die ganzen Standards treten. Und diese Flanke punktgenau, zentimetergenau auf Terodos Kopf, der sich da, ja, was heißt, von Kraus wegschleicht. Es war auch einfach richtig mies verteidigt. Also ich glaube, der hat einfach, also der hat ja im Radius von 1,50 gefühlt keinen Gegenspieler um sich, Terodde. Und da war ja dann ein Kinderspiel für ihn. Muss einfach nur noch einigen, es steht 1-0. Und das zu dem Zeitpunkt wirklich eher unverdient, muss ich sagen. Aber
ja, völlig,
wie du schon gesagt hast, wir haben da die Qualität, dann einfach mal so einen reinzuhauen und dann ist auch so eine Mannschaft wie Kaiserslautern erstmal ein bisschen geschockt.
Ja, in der darauffolgenden Zeit kam es dann einfach erstmal zu vielen Dingen, die sich zwischen den Strafräumen abgespielt haben. Viele Ungenauigkeiten auch. Auch einige rassige Zweikämpfe, die dann auch zunehmend ja, über der Grenze geführt wurden. Lange nicht unterbunden von Schiedsrichter Harm Osmas. Da war mir persönlich in meiner Bewertung die Leine etwas zu lang. So vor allen Dingen auch in der 27. Minute, als sich Boris Tomiak von Lautern, der Name wird später nochmal wichtig, also merken, Boris Tomiak wirklich Tempelmann hart foult, gelbwürdig foult. Und ja, dann steht Nihus bei Schiedsrichter Osmas und redet so lange auf ihn ein, dass er gefühlt die Verwarnung stecken lässt. Das gefällt Terodde gar nicht, deshalb direkt mal Unterredung mit Nihus, kleinere Rudelbildung und ja, auch da lässt Osmas zur Verwunderung in beide Seiten auch den Terodde da durchaus eine gelbe Karte für sehen können, genauso wie Nihus. Ja, also das ist eine Szene, wo man mit 3 gelben Karten rausgehen kann, am Ende geht man da ohne eine raus und das führte natürlich dazu, dass die Stimmung sich weiter aufheizte und ja, sollte später noch wichtig werden. Aber dann gab es tatsächlich mal wieder in der 31. Minute eine Szene ausschließlich mit Tritten gegen den Ball. Leider eine Szene für Lautern. Ritter, der mit einem Querpass per Außenriss sehr, sehr gut gemacht. Marlon Ritter wirklich, muss man sagen, sehr stark. Weiterleitet auf Tobi Raschel, der sich einmal um die eigene Achse dreht, trocken abzieht. Marius Müller wieder überragend, kurzen Winkel, tolle Parade, lenkt den Ball noch zur Ecke. Also schon wieder nach einer halben Stunde in zwei Situationen. Ganz, ganz wichtig, dass der gute Marius Müller da eingegriffen hat. Da haben wir wirklich ein Clou gelandet, als nur als Ersatztorhüter golden.
Ja, 100 pro. Auch die darauf folgende Ecke denkt er wieder echt mit einem guten Reflex über die Latte. Ja, und dann wurde es das erste Mal ja, farbig. 33. Minute, dann diese Ecke, die daraus resultierte. Genau, flog rein. Nicht so gefährlich wie die davor. Müller kommt, kann die Kugel easy aus der Luft pflücken, wird aber in der Luft dann im Fünfer ja, von Tomiak unnötig umgerempelt. Müller, Gott sei Dank, hat er sich dabei nicht verletzt. Genau, fliegt dann auf den Boden. Das hat dann ja die Gemüter dann nochmal wieder erhitzt. Kaminski vor allem, der finde ich vor allem in dieser Saison jetzt, dadurch, dass er, glaube ich, jetzt im Mannschaftsrat ist, irgendwie nochmal lauter auf dem Platz ist, habe ich das Gefühl.
Ja, definitiv.
Geht direkt zu Tomiak hin, legt sich mit ihm an und diesmal ja zückt dann Harm Osmarsson doch die Karten, da es wieder eine Rudelbildung gibt. Die beiden Verursacher werden beide mit Gelb verwarnt. Ja, und diese gelbe Karte sollte nochmal für Tomiak wichtig werden.
Ja, Tomiak kriegt auch vier Minuten später die Revanche direkt von Drexler, der ihn da auch mal resolut fault. Auch da Osmars lässt auch die Karte stecken. Auch eine Situation, wo man auch hätte gelb geben können. 39. Minute, brauchen wir dann gar nicht über den Schiedsrichter reden. Marius Müller, sehr aufmerksam in der eigenen Hälfte, schlägt den Ball lang. Und ja, vier Schalker stehen im Abseits. Daher hebt die ganze lautere Verteidigung die Arme. Aber einer steht nicht im Abseits. Und das ist Uwean, der einfach mal spekuliert durchläuft. Plötzlich alleine 20 Meter halb links vom Tor auftaucht, Torwart Andreas Lute, viel Erfahrung von Lautern, kommt raus, ja, und dann knallt es halt richtig, Lute kommt zu spät, trifft mit offener Sohle Thomas Uwean oberhalb des Knöchels, der im hohen Bogen über diesen drüber fliegt, ja, Osmars zögert keine Sekunde, sofort der Griff an die hintere Hosentasche, glattrot, Notbremse oder auch die Härte des Fouls, für beide hätte es einen Case für eine rote Karte gegeben. Die Sperre ist noch nicht raus. Ich würde tatsächlich auf drei Spiele tippen. Zwei sind es mindestens und ich würde fast glauben, drei aufgrund der Intensität des Kontakts. Sicherlich keine böse Absicht von Lute, der sich dann auch, glaube ich, weniger über den Platz verweist, als vielmehr über seine völlig desorientierte Hintermannschaft da aufregt. Ja, dann natürlich erstmal die Unterbrechung. Uwean musste behandelt werden und natürlich musste gewechselt werden. Der Ersatztorwart musste sich erstmal fertig machen. Kral kam für Purschatz dann bereits in der 41. Minute. Und ja, der darauf folgende Freistoß wurde tatsächlich auch gefährlich. Wieder Uwean mit einer tollen Flanke, diesmal Karaman, der nicht wirklich den Ball perfekt trifft, sonst wäre es da richtig gefährlich geworden, hätte sogar fast schon 2-0 gestanden, aber somit 1-0 und einmal mehr in die Pause.
Ja, richtig, also die Vorzeichen oder die Voraussetzungen für eine erfolgreiche zweite Hälfte waren eigentlich ja, richtig gut, muss man sagen. Ich war auch, als, sag ich mal, die rote Karte dann gezogen wurde, war ich auch echt überzeugt, dass wir das irgendwie, gerade was das Offensive angeht, noch vom letzten Spiel, wo ich dran denken musste, dachte ich so jetzt können wir die halt ja, gut bespielen und werden hier auch vielleicht dann die eine oder andere Hütte auch noch machen. Was aber, finde ich, in den ersten Minuten erstmal nach der Pause so gar nicht funktioniert. Das Spiel hat genauso weitergemacht wie zuvor, sehr zerfahren. Wir hatten noch gewechselt zur Halbzeit. Der Mann, der letztes Spiel so überzeugend war, wurde ausgewechselt. Uedraogo für Seguin. Ja, Uedraogo bemüht, aber ihm ist leider nicht viel gelungen, finde ich, in den 45 Minuten. War vielleicht auch sogar noch ein bisschen fettig, einfach vom letzten Spiel. Also mit 17 Jahren kann man noch nicht erwarten, dass er jetzt hier 34 Spiele am Stück spielt. Ich meine, der Junge ist auch jetzt heute noch in der Schule gegangen wieder. Also, keine Ahnung, da darf man auch mal dann nur 45 Minuten spielen. Seguin, dann ja, positionsgetreuer Wechsel, eher hat sich ein bisschen defensiver verhalten, was ich relativ gut fand, was uns persönlich fand ich, ein bisschen mehr Stabilität zumindest nochmal hinten gegeben hat. Ja, und wie gesagt, es war ein sehr zerfahrenes Spiel, viele Zweikämpfe und es hat bis zur 57. Minute gedauert, wo es dann wieder, ja, wo dann wieder was Nennenswertes mal passiert ist. Wie schon gesagt, viele Zweikämpfe und Tomiak wieder mit einem absolut dummen taktischen Foul auf der Außenbahn zieht Brunner da ja, runter, hält ihn fest, der zieht das Foul. Da blieb Osmans wirklich gar nichts anderes übrig, als die Ampelkarte zu ziehen. Gerade auch, was ich bei Tomiak da nicht verstanden habe, eigentlich hat er den Ball ja schon. Aber er muss ihn nur abschirmen und eigentlich zur Ecke noch laufen lassen. Aber Brunner kommt noch irgendwie rum und ja, maximal dämliche
Wohl vom.
Aktion.
Ja.
Also
Auch wie entgeistert er darüber ist.
ja,
Wie gesagt,
das,
also
ich hab's auch nicht
wir haben ja
verstanden.
schon vorher über ein gelbwürdiges Foul von Tomiak geredet. Also, der hätte sich auch nicht beschweren dürfen, hätte der nach 32
Ja,
Minuten nicht mehr auf dem
ja, ja.
Platz gestanden. Muss man übrigens Dirk Schuster, dem Lauterer Trainer, auch nochmal ankreiden. Den gleichen Fehler, den Thomas Reis letzte Woche gemacht hat. Also, wenn einer gelb hat und schon nochmal auffällig ist, also dann nehme ich den raus. Und dann, ja, wenn du das halt nicht machst, dann passiert dir das. Gelb-rot für Tomiak. Und vor allen Dingen ist der dann so entsetzt darüber, wie dass er da fliegt. Das war. Habe ich nicht verstanden. Und dann war natürlich klar, ja, okay, das Spiel müssen wir gewinnen, zwei Mann mehr. Und ja, so haben wir auch gewechselt. Lassme kam für Lino Tempelmann, der sein Debüt hatte. Lauter wechselte auch Zuck für Ritter und Opoku für Redondo. Ja. Bei Opoku, bei Lauter muss ich übrigens immer dran denken, dass der letzte Saison noch bei Hamburg gespielt hat und ich glaube, am zweiten Spieltag auch dieses unfassbare Foul, wo der einfach so wütend nachgetreten hat, dem am Boden liegenden Spieler. Vielleicht erinnerst du dich,
Ja,
wo der so sechs Spiele auch gesperrt war, so völlig drüber. So muss ich mal an ihn denken. Jetzt ist er offenbar bei Lauter gelandet und ja. In der 65. Karaman da mit der Chance aufs 2-0, aber Kral im Kasten aufmerksam, ja, und lässt sie nicht bezwingen. Und trotzdem muss man sagen, Lautern hat richtig dagegen gehalten, mit zwei Mann weniger und kam sogar in der 68. Noch zu einer Chance. Also, da muss man sagen, in der Zeit haben wir es wirklich nicht gut gemacht und 1-0 war halt immer noch ein kritischer Spielstand.
Absolut nicht gut. Also in der 68. steht da nicht ein Seguin im Weg bei der Ecke, fällt da das 1:1. Und gerade dann fand ich auch gut kommentiert von Tusche bei Sky, dann schaltet sich so ein bisschen auch wahrscheinlich bei den Spielern, also bei den Schalkern, der Kopf ein, so von wegen, ey, wir sind hier in zwei Mann Überzahl, was passiert hier gerade? Wie können wir hier uns ein Gegentor fangen? Und dann ist Gott sei Dank aber in der 70. Minute dann, ja, aber auch mit großer Hilfe von dem ja, eingewechselten Kral, dem Keeper von Lautern dann zu dem Zeitpunkt, das 2:0 gefallen. Lassme, der sich gut auf der Außenbahn durchsetzt, auf rechts, flankt rein, schön scharfe Flanke. Ja, Kral rutscht dabei aus und der Ball landet dann bei Karaman, der dann wirklich keine Probleme mehr hat, den Ball einfach nur noch ins leere Tor zu schieben. Steht 2:0 und da hat man auch wirklich gemerkt, das hat der ganzen Mannschaft erstmal Ruhe gegeben. Ja, und dieses Tor hat dann auch wirklich dem Spiel den Wind aus den Segeln genommen. In der Folge haben wir nochmal gewechselt. Polter kam für Tirode, der ja sein Tor gemacht hat. Übrigens das neunte Spiel in Folge jetzt getroffen in der zweiten Liga. Ist Rekord. Eingestellt zumindest jetzt. Mal gucken, ob er nächste Woche auch übernächste Woche auch trifft. Und Latzer kam für Drexler. Es waren so die Wechsel, also wirklich positionsgetreue Wechsel, da wurde jetzt nicht mehr viel riskiert, aber warum auch? Zwei Mann Überzahl. Wirklich, ja.
Trotzdem fand ich, dass Lautern immer noch mitgemacht hat und Schalke sie auch viel zu viel gelassen hat. 77. Minute der eben eingewechselte Terence Boyd, wo ich auch dachte, boah, wäre der früher gekommen, wäre auch nicht cool gewesen. Der hat nämlich richtig direkt was bewirkt. Er legt per Brust für Opoku ab, der direkt mal draufzieht, knapp drüber schießt. Boyd hatten wir vor dem Spiel auch schon so ein bisschen als ja, gefährlichsten Spieler oder Player to Watch ein bisschen ausgemacht bei Lautern. Wie gerne auch immer nachzulesen in unseren Instagram-Posts, wo wir mal ein bisschen auf das Spiel vorbereiten und halt auch sowas bei zum Beispiel wie auf wen müssen wir aufpassen beim Gegner, ein bisschen einen Blick drauf werfen und mit ja, Beuth haben wir diesmal sehr recht gehabt nach seiner Einwechslung. Bester Mann gewesen und obwohl er nur 15 Minuten gespielt hat, tatsächlich der Spieler mit den meisten Torschüssen am Ende beim FCK. In der 80. Minute kam der Goat himself dann, Uwe Jahn raus, Henning Matriciani, Eingewechselt, der aktuell leider nur Ergänzungsspieler ist. Ja, ansonsten Schalke nach vorne gespielt, aber deutlich zu wenig zwingend. Und da ist auch tatsächlich das Stadion ein bisschen unruhig geworden. Vor allen Dingen, weil die Abschlüsse, die es dann gab, eher auf Seite von Lautern waren. Der eben angesprochene Terence Boyd mit der Doppelchance, 87., 89. in der 87. Erobert er den Ball 70 Meter vom Schalker Tor und dribbelt sich bis in den Strafraum. Eine Sache, die mal passieren kann, aber nicht bei Terence Boyd, der ungefähr Größe und Statur eines Simon Terodde hat. Also man stelle sich vor, Terodde dribbelt 70 Meter durch die Abwehr eines in zwei Mann Überzahl spielenden Gegners. Das darf nicht passieren. Und ja, am Ende passt Müller wieder auf. In der 89. köpft Boyd eine Ecke von links knapp vorbei. Ja, da wurde es dann ein bisschen unruhig. Nachspielzeit, der Schlusspunkt des Spiels, war dann aber nochmal ein Königsblauer, der an diesem Tag überragende Karaman treibt an, schickt am Ende Lassme. Ich fand es sehr beeindruckend, wie Karaman mit einer schnellen Bewegung plötzlich 4 Meter Platz um sich herum hatte und dann wirklich richtig Tempo machen konnte und richtig Fahrt aufnehmen konnte, mit Zug auf den Strafraum gehen konnte. Genau der richtige Pass im richtigen Moment für den eingewechselten Brian Lassme, der den Ball toll annimmt und mit rechts perfekt über Kral ins Tor schweißt. Das schönste Tor des Tages. Das erste Tor für Lassme im königsblauen Trikot. Hat mich persönlich sehr gefreut für ihn. Tolle Hütte. 3-0 am Ende der Endstand. Das Ergebnis täuscht so ein bisschen darüber hinweg, dass wir gerade in Überzahl nicht das was auf den Platz gebracht haben, was man vielleicht erwartet. Vielleicht ist es auch ein bisschen viel. Es gab einige Spieler, die ihr erstes Spiel gemacht haben. Waren zum Beispiel ein Tempelmann oder ein Baumgartel. Wir spielen in mehr oder weniger einem etwas neueren System. Lassen wir noch nicht lange mit der Mannschaft gespielt. Schallenberg, das hat man auch, fand ich, total gemerkt. Das sind einfach so Sachen, die natürlich noch nicht eingespielt funktionieren. Aber am Ende, ja, haben wir jetzt in 2 Spielen 6 Tore geschossen. Also die Offensive funktioniert ja irgendwie. Und ja, am Ende stehen wir da jetzt mit 3 Punkten da, 3 Pflichtpunkte gerade in Überzahl. Und ja, der Spielfilm ist damit zu Ende. Am Ende stehen 3 Punkte, mit denen ich persönlich zufrieden bin. Ich sehe es nicht ganz so kritisch, wie so die insgesamte Meinung ist. Thomas Reis hat sich ja auch so ein bisschen aufgeregt dann in der PK darüber, dass das Stadion so unruhig wird. Das kann ich auch ein bisschen verstehen. Ist am 2. Spieltag ein bisschen früh. Wenn das am 33. Spieltag so ist, ist das was anderes.
Ja, sehe ich ähnlich. Also es gibt viele Argumente dafür, dass also viele Dinge, die, denke ich, diese Leistung dann erklären. Das ist, sagt viele neue Spieler. Man ist uneingespielt, gerade in einem System. Wobei ich auch den Case machen würde, dass wenn das Spiel 11 gegen 11 zu Ende geht, dass wir das Ding, dass es ganz, ganz eng wird. Ob man da jetzt dann 3 Punkte wirklich geholt hätte, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ist auch egal. Wir haben das Spiel jetzt gewonnen, es sind die 3 Punkte und die 3 Punkte zählen am Ende halt. Das ist das, was wir brauchen und man sollte sich, glaube ich, lieber darüber freuen, dass das Glück dann auch mal auf unserer Seite jetzt gewesen ist und nicht so wie halt vielleicht dann letzte Woche dann doch nicht gewesen, also gegen Hamburg war, als wir halt dann in Unterzahl waren und deswegen halt mit, ja, das Spiel verloren hatten. Also 3-0, super Sache, 3 Punkte nach 2 Spielen, klar hätte man jetzt sich die 6 Punkte erhofft, aber ich meine, wir haben auch gegen Hamburg gespielt am Anfang, also man muss jetzt gucken, was die neuen, die nächsten Spiele bringen. Es wird dann erstmal ein bisschen lockerer von den Gegnern, denke ich mal. Also mit Braunschweig dann in der Liga, denke ich, sollte ein safe 3 Punkte auf jeden Fall sein. Dann kommt Kiel, wobei Kiel irgendwie halt Fürth ja auch geschlagen hat. Ja, also mal schauen. Aber ich denke, dass das auf jeden Fall was wird und man jetzt den Ball mal flach halten soll und jetzt nicht außer Maus seinen Elefant machen soll, nur weil man jetzt in doppelter Überzahl Lautern jetzt keine 6 oder 7 Dinger eingeschenkt hat. Also ja, ich glaube, so kann man das Spiel zumachen.
Ich finde es auch, so sollte man es definitiv relativieren, finde ich eine ganz schöne Zusammenfassung. Um es final zuzumachen, kommen wir zum Helden und zum Deppen. Ich glaube, über den Helden brauchen wir uns nicht unterhalten. Freistoß vom 1-0 rausgeholt, 2-0 selbst gemacht, 3-0 vorbereitet, ansonsten überall auch auf dem Platz zu finden. Ganz starke Leistung. Kenan Karaman würde ich jetzt einfach mal als Held des Tages nominieren.
Ja, da auf jeden Fall bin ich mit dabei. du hast es gerade gesagt, seine Stats waren einfach überragend. Ist auch in der Kicker-Elf, in der Kicker-Elf des Tages gelandet. Depp des Tages ist dann wieder ein bisschen schwieriger, finde ich. Ich finde, Ue Draogo darfst du nicht nominieren, weil er einfach, ich fand, dem hast du angemerkt, der wollte und der konnte auch. Also, er hatte ein paar Aktionen, die halt gut waren. Dann ist mein Pass nicht angekommen. Weil wer mir nicht so ganz geschmeckt hat, sage ich mal, weil ich von ihm von Anfang an ein bisschen mehr erwartet hätte, wäre jetzt ein Lino Tempelmann, aber ist halt auch erst mal Startelf gewesen. Weiß nicht,
Eben.
ist nicht so krass aufgefallen, meiner Meinung nach. Deswegen da vielleicht mein Case für ihn.
Ich würde einen anderen Case machen. Ich würde Ron Schallenberg reinwerfen. Also vor der, ich habe es gerade nicht angesprochen, die Szene 87. Minute, wo Beuth 70 Meter läuft, spielt Schallenberg auch einen grandiosen
Ah,
Fehlpass. Also
jo,
wow.
stimmt. Über 5 Meter,
Und
ne? So.
ja, auch so wichtig, dem Gegner in den Fuß. Und dann auch viele Zweikämpfe verloren, fand ich. Also in der 7. Minute bei der Chance sieht das schlecht aus. Bei der Großchance, die Müller vereitelt in der, ja, ich glaube, so 25. sieht er auch schlecht aus. Also ich würde wirklich einen Case für Ron Schallenberg machen, weil ich finde, dass er halt das Zentrum zusätzlich destabilisiert hat. Das ist halt so ein bisschen mein Case dafür, dass mir das halt nicht so geschmeckt hat.
Ja, können wir von mir
Tempelmann
aus
kann ich
auch
auch verstehen.
gern machen. Es ist für mich halt, wie gesagt, dass ich finde, wenn wir mit zwei Sechsern spielen, hast du halt irgendwie einen noch, der es noch mit ausbügelt. Aber
Ja, aber du brauchst
weiß.
ja trotzdem, wenn du auf der 6 spielst, hast du halt die Verantwortung, wenn du sie ihr dann nicht gerecht wirst.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber das mit der Doppel-Sechs ist auch ein anderes Thema, was, glaube ich, die ganze Mannschaft betrifft. Weil meiner Meinung nach sind die halt alle noch, vor allem die Viererkette, noch im Kopf in der letzten Saison, wo du halt immer mit der Doppel-6 Kraus Kral gespielt hast. Aber du hast es auch gut gesagt, das kann sich halt einspielen auch. Und gerade mit der Qualität, die wir jetzt irgendwie neu dazu gewonnen haben, auch durch den Ue Draogo, der jetzt auf einmal ja echt ein Case halt, wie gesagt, für die Startelf ist, den kannst du ja jetzt auch nicht auf der Bank lassen oder die Qualität auf der Bank lassen. Und hoffen wir mal, dass das System sich mit der Zeit einspielt, weil sonst.
Ja, also wen
Mit so
machen wir
einer
als
offenen
Depp?
Mitte geht das nicht.
Also wen machen wir als Depp?
Ja, Schallenberg ist okay. Schallenberg ist okay.
Na gut, dann machen wir Depp Schallenberg. Ja, und Held Karaman ist doch, ja, sehr schön. Und wir haben es letzte Woche nicht gemacht, aber natürlich auch in der neuen Saison wollen wir nicht nur auf uns gucken, sondern wollen natürlich auch immer wissen, wo wir in der Liga stehen. Und das Ganze machen wir jetzt in unserer Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Wir fangen an, auch das ist Tradition, in der zweiten Mannschaft, Regionalliga West. Wir sind immer noch da. Ja, es ist jetzt der zweite Spieltag, läuft auch da. Wir haben zeitgleich angefangen. Ja, am allerersten Spieltag haben wir gegen Bocholt ziemlich unangenehm 5-2 verloren. Und jetzt am Sonntag gab es auswärts beim FC Düren ein 2-2. Ja, erst geführt, dann in Rückstand geraten und ja, in der 82. Minute ausgeglichen. Definitiv zu erwähnen ist natürlich, dass Pierre-Michel Lazogga, den wir uns ja geholt haben, der für uns das zweite Spiel in der 7. Minute das 1-0 erzielt hat. Und ja, Joey Müller in der 82. den Ausgleich gemacht hat. Genau, das soweit dazu. Aktuell 14. Platz, auch da ist die Saison noch jung. Wir gehen in die zweite Liga und zum ersten Freitagabendspiel und zum zweiten Absteiger. Hertha BSC Berlin. Wir haben ja schon viel gesagt. Ich habe gesagt, nach 5 Spieltagen haben die maximal 5 Punkte. Es sieht so aus, als könnte ich recht haben. Hertha hatte das erste Spiel gegen Düsseldorf verloren. Und es sah ganz, ganz lange jetzt im Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Liga 3 in der Relegation, also den nominell schwächsten der Liga, als ob man zumindest im ersten Heimspiel 0-0 spielen könnte. Man war auch von Chancen her das etwas bessere Team. Aber dann kam die 92. Minute, es kam ein Eckball, der nicht verteidigt wurde. Und es kam Lasse Günther, der den Ball einfach mal mit vollem Risiko aus 16, 17 Metern nimmt. Und ja, der Ball geht an den linken Innenpfosten, der Ball geht an den rechten Innenpfosten und springt rein. Großer Jubel, der SVW in Wiesbaden. Ja, holt tatsächlich den Auswärtssieg und stürzt Hertha damit richtig in die Krise und einfach auf Platz 17, 0 Punkte nach 2 Spielen. Ja, was wir sonst zu Hertha sagen, hört gerne nochmal in unsere Saisonprognose rein. Aber ja, es sieht so aus, als hätten wir recht gehabt. Das läuft wirklich gar nicht gut bei denen.
Vor allem sind die jetzt schon so stark in der Krise, dass Dardai auf der PK halt sagt, dass hier keiner von Aufstieg reden soll. Und das als Absteiger mit dem Etat ist, also kann man mal so stehen lassen, denke ich.
Ja, bezeichnet übrigens auch wieder, dass im Olympiastadion wieder gerade mal 40.000 Zuschauer waren.
Ja, gut. Naja, kommen wir zum zweiten Freitagabendspiel. Und da auch mit einer Mannschaft, die ja jetzt auch durchs zweite Spiel, irgendwie, wo man so denkt, die hängen so ein bisschen ihren Erwartungen hinterher. Paderborn, ersten Spieltag, wir erinnern uns, 5:0 verloren gegen Greuther Fürth. Empfängt zu Hause Osnabrück, auch Aufsteiger aus der dritten. Ja, und kommt nicht über ein 1:1 hinaus. Gehen zwar nach Wiederanpfiff, 10 Minuten nach Wiederanpfiff durch Heuer in Führung, kassieren aber dann in der 80. noch den Ausgleich. Auch wenn Paderborn auf jeden Fall die bessere Mannschaft war, zwingende Torchancen gab es nie. Kruse auch wirklich eher ja, nicht so aktiv, auch wenn er es 1:0 vorbereitet hat. 1:1 gegen Osnabrück und ich hatte Paderborn eigentlich auch so auf dem Zettel im erweiterten Favoritenkreis für den Aufstieg. Fetti sieht danach nicht gerade so aus. Osnabrück dafür, ja, Punkt geholt, sind jetzt Zwölfter.
Ja, vor allem das 5:0 gegen Fürth halt, ne?
Ja, ja, wobei ich mir da denke, das hatte ich noch so unter Ausrutscher geparkt irgendwie von Paderborn. Aber wenn er nur 1:1 gegen Osnabrück spielt, wer weiß, ob das nur ein Ausrutscher war. Aber wie gesagt, die Saison ist noch frisch. Hier jetzt irgendwelche Prognosen schon zu stellen, wäre, ja, mutig.
Etwas verfrüht. Ja, wir gehen in den Samstag. Wir haben ja nur zwei Freitagabendspiele. Samstag 13 Uhr, Pauli gegen Düsseldorf. Zwei Mitaufstiegskandidaten, die beide das erste Spiel gewonnen haben, trennen sich 0:0 am Ende. Pauli das klar bessere Team gewesen. Am Ende war es das Duell Irvine von Pauli gegen Kastenmeier, der überragender Mann war. Wirklich Riesenspiel gemacht, hat der alles gehalten, hat Kickernote 1,0, völlig zu Recht, ein überragender Tag. Wer ebenfalls sehr, sehr gut war, war Schiedsrichter Daniel Schlager. Das haben sich allerdings ganz, ganz viele anders gedacht. Nämlich hat er den Hass von St. Pauli auf sich gezogen, da er Carol Metz in der 83. Minute mit Rot vom Platz gestellt hat, wo ich mich frage, seid ihr lost? Also, guckt euch gerne nochmal den Treffer an, die Highlights sind auf YouTube. Er trifft ihn mit offener Sohle am Knie. Da brauchen wir über nichts anderes reden, als über eine klare rote Karte. Vor allen Dingen ist die Intensität auch hoch. Und der Hass auf dem Platz war schon schlimm, aber es war sogar so schlimm, dass Schiedsrichter Schlager in die Kabine begleitet werden musste nach dem Spiel wieder mal mit einem Schirm über sich. Völlig zu Unrecht. Dazu noch, beim nächsten Spiel habe ich auch noch was genau zu so einem ähnlichen Thema zu sagen. Das darfst du jetzt übernehmen.
Nächstes Spiel, Elversberg gegen Rostock. Elversberg auch, wie gesagt, relativ gut in die Saison gestartet. Spielt zu Hause gegen Rostock und kommt nicht über 1:2 hinaus. Und da müssen wir wirklich über die Nachspielzeit reden. Sickinger in der 55. Minute macht das 1:0 für Elversberg. Und dann soll es ja in der Nachspielzeit richtig wild werden. Wie Rostock dieses Spiel noch im Endeffekt gewonnen hat, weiß, glaube ich, nur wirklich Kicker gut beschrieben, der Fußballgott. Elversberg hat die Chance, in der Nachspielzeit durch Videobeweisentscheidung aufs 2:0 zu erhöhen. Tun sie nicht, denn der Rochelt vergibt und Fagi kann aber dann im Nachschuss sogar noch das Tor schießen. Jedoch dann gibt es wieder Videobeweis, also ihr merkt, es ist komplett Chaos da gewesen in der Nachspielzeit. Videobeweis nimmt wieder das Tor zurück, sodass es dann indirekten Freistoß für Rostock gibt. Rostock dann auf einmal, weiß ich nicht, mit der Power-Offensive knallt in den Elversbergen in 3 Minuten 2 Dinger rein. Pereira, habe ich auch erst in der Zusammenfassung dann gehört. Ich finde diesen Funfact einfach so lustig, dass er einen Tag vorher erst verpflichtet worden ist. Wird da zum Matchwinner für Rostock und kann in der 90. plus 13 dann das 2:1 für Rostock schießen. Wie gesagt, Rostock bis dato eigentlich eher die schwächere Mannschaft gewesen und Elversberg noch bitterer, wie gesagt, hätten einfach das 2:0 machen können, haben es ja auch sozusagen geschossen beim Nachschuss des Elfmeters, aber wird ja zurückgenommen, da der Torschütze zu früh in den Strafraum gerannt ist, also wild.
Genau, und wie angekündigt, Auch da müssen wir wieder nicht über den Schiedsrichter sprechen. Dr. Robert Kampka mit seinen Assistenten. Wirklich eine blitzsaubere Leistung, trotz der, ja, der Videoassistenz-Eingriffe. Aber ich sag mal so, was sind es für Eingriffe? Am Ende ein Spieler, der zufrieden in den Strafraum läuft. Genau dafür haben wir ihn. Ist eine Tatsachenentscheidung. Und auch bei allen anderen Entscheidungen hat er recht. Und wenn es halt so wahnsinnig viele Unterbrechungen gibt und so wahnsinnig viele Videobeweise, sind halt auch 14 Minuten Nachspielzeit angemessen und völlig üblich und auch so gewollt von der Schiedsrichterführung. Und dann war es so, dass man leider in Elversberg keine Schirme für die Schiedsrichter auf dem Gang in die Katakomben nach dem Spiel zur Verfügung hat. Und das führte dazu, dass Schiedsrichter Fabian Maibaum mit Bier übergossen wurde, gezielt nach dem Abpfiff. Wir hatten eine ähnliche Szene in der letzten Saison in Zwickau. Ja, man hat den, Elversberg hat den Fan tatsächlich schon ausfindig gemacht. Ja, die polizeilichen Ermittlungen laufen. Schiedsrichterassistent Fabian Maibaum hat bereits Strafanzeige gestellt. Und ja, der hat jetzt tatsächlich auch lebenslanges Stadionverbot in Elversberg schon bekommen. Da hat man schnell gehandelt, aber es ist halt einfach ein Zeichen, dass im selbsterklärten Ja des Schiedsrichters wirklich so viele Sachen sich häufen und man hat aus der letzten Saison nicht gelernt. Wir haben am zweiten Spieltag zwei solche Situationen, wo auch die Kickernoten 1,0 für Schlager, 1,5 für Schlager und 2,5 für Kampka ja völlig unstrittig waren. Also völlig, völlig okay, gute Schiedsrichterleistungen. Und dann halt da so ein blanker Hass entgegenschlägt, ist schon wieder, gerade aus meiner Perspektive, ist das ja extrem traurig. Wir gehen zum nächsten Spiel. Wir gehen zu Kiel gegen Fürth. Und einem, ja, sehr intensiven und spannenden Spiel. Fürth, die als Tabellenführer kamen nach dem 5-0 gegen Paderborn, ja, wurden enttäuscht. 63 Minuten zwar in Führung gegangen durch Grota, aber innerhalb von 3 Minuten kippt das Spiel. 68. Sterner und 71. Machino, drehen das Spiel für den KSV Holstein Kiel und die sind jetzt tatsächlich Zweiter und vor eins von nur zwei Teams, die beide Spiele gewonnen haben. Sehr, sehr stark, auch völlig verdient. Expected Goals über 2, führt nur mit einem. Also genauso wie es eigentlich auch vom Chancenverhältnis her war. Es bleibt abzuwarten, ob Kiel sich eventuell da oben halten kann. Wäre auf jeden Fall eine Überraschung. Dasselbe gilt übrigens für Rostock, die wir gerade hatten. Das ist nämlich das andere Team, was bisher beide Spiele gewonnen hat. Also Rostock und Kiel auf 1 und 2 mit 2 Siegen. Also wenn ich zwei Teams hätte tippen müssen, die das erste Spiel gewinnen. Ich hätte nicht auf die beiden getippt.
Nee, das stimmt auf jeden Fall. Gehen wir in Sonntag rein. Duell, ja, von uns zweier in unserer Saisonprognose genannten ja, Mitaufstiegskandidaten. Karlsruhe empfängt zu Hause den HSV. Endstand 2-2, ja, und diesmal hat Hamburg dann mal Pech in der Nachspielzeit, fängt sich in der 90. plus 5 den Ausgleich und vergibt, ja, verschenkt wirklich da die drei Punkte, die sie auf jeden Fall hätten holen müssen. Glatze und Benesch mit einem Doppelschlag in der 61. und 65. Minute zum 2-1 und dann hat wirklich nur noch Hamburg gespielt. Und gerade in Nachspielzeit haben Dompe und Jatta zusammen Chancen im Minutentakt, müssen eigentlich da zwei bis drei Dinger machen. Gerade Jatta, der frei vor Dreves auftaucht, und kläglich vergibt in der 90 plus 3, wo er das 3-1 machen muss, lässt den KSC so am Leben. Und dann reicht halt, wie gesagt, die Qualität von Lars Stindl, der mit einem super Steckpass Spiel eröffnet. Und dann steht es auf einmal 2-2 und Hamburg verliert unglücklich und ganz, ganz bitter da zwei Punkte, die vielleicht am Ende der Saison nochmal bitter werden. Aber beide jetzt mit 4 Punkten auf Platz 3 und 4.
Wir kommen zum FC Magdeburg und dem Sieg gegen Braunschweig. Magdeburg jetzt auch 4 Punkte, 2-1 Tore bereits in der ersten Halbzeit. Und Magdeburg weiterhin das klar bessere Team, herausragend übrigens mit zwei Vorlagen. Artig, der sehr, sehr stark bei Magdeburg aktuell spielt, sehr, sehr gut in die Saison gekommen. Von Braunschweig kam gar nichts. Erst in der 90. Minute, 90 plus 4, Anthony Udja mit dem 2-1, aber da war es dann auch zu spät. Es kam nichts mehr. Was sehr bemerkenswert ist bei Magdeburg, nach den ersten beiden Spielen spucken die Statistiker einen Ballbesitzwert von 72% über zwei Spiele aus. Das ist wirklich wahnsinnig viel. Braunschweig ist dagegen das Team mit Abstand, mit riesigem Abstand auch auf dem 17. mit dem wenigsten Ballbesitz. Und Braunschweig ist unser nächster Gegner. Deshalb wichtig und diese und andere Statistiken schon rausgesucht auf Instagram. Da gibt's dazu mehr.
Kommen wir zum letzten Spiel des Sonntags. Unsere Freunde aus Nürnberg empfangen Hannover 96, Endstand 2:2 und auch ein Spiel wieder mit einer wilden Nachspielzeit. Teuchert erstmal in der ersten Hälfte für Hannover zweimal vom Punkt, trifft er in der 8. und 23. Minute, steht 2:0. In der 66. Minute verkürzt Nürnberg durch Uzun, der auch junges Talent der Nürnberger, 17 Jahre, richtig gutes Spiel gemacht. André Hechemann, guck dir den vielleicht mal an. Der hat was drauf auf jeden Fall. Ja, und dann wieder dubiose Szenen in der Nachspielzeit. Es wird Elfmeter gepfiffen für Nürnberg, den man echt meiner Meinung nach anzweifeln kann. Also
ja, den darf man nicht geben.
Den darf man einfach nicht geben. Und das, obwohl sich halt Schiedsrichter Patrick Alt die Szene nochmal anschaut, gibt er den Elfmeter trotzdem. Ganz klares Einhaken da vom Stürmer beim Verteidiger, der eigentlich noch den Verteidiger foult, weil er ihn auf den Fuß tritt.
Für mich tritt er ihm auf den Fuß. Der genau. Stürmer tritt dem Verteidiger auf den Fuß.
Genau, und hakt sich dann irgendwie so ein, dass er fällt. Ja, Schiedsrichter Patrick Alt bleibt bei seiner Entscheidung, hat er vorher schon ohne Videobeweis auf Elfmeter entschieden. Bleibt bei der Entscheidung, Uzun geht wieder ran an den Punkt und ja, netzt das Ding ganz souverän ein. Und dann wäre es fast noch ganz schlimm für Hannover geworden, nämlich in der 8. Minute war der Ball auf einmal wieder im Netz von Hannover. Es war jedoch das zweite Abseitstor schon von Nürnberg. Diesmal, also Treffer wurde wieder zurückgenommen, 2:2 Endstand dann und ein glücklicher Punkt für die Nürnberger.
Ja, sehr bitter für Hannover. Hannover mit einem Expected Goals-Wert von 3,2 und am Ende nicht gewonnen, trotz 2-0-Führung. Ja, man kann sagen, nur bei der Elfmeter aus dem Spiel kam nicht so viel, aber trotzdem. Und Kicker hat es mal wieder gemacht, nachdem man ja, du hast ja gerade gesagt, kuriose Nachspielzeit bei den anderen Spielen nicht viel kritisieren konnte, muss man da leider sehr hart kritisieren. Die Entscheidung ist sehr, sehr schade. Schiedsrichter Alt wird sich da selbst am meisten drüber ärgern. Kicker hat mal wieder die Note 6,0 gezückt am zweiten Spieltag. Also die haben, weil letztendlich ist es eine maßgebliche Fehlentscheidung, die den Ausgang des Spiels beeinflusst. Das muss man leider so sagen. Der Elfmeter, es ist mir ein Rätsel, wie man trotz Videostudium darauf gucken kann, weil für mich sind die Bilder sehr eindeutig. Aber ja, er hat eine andere Wahrnehmung gehabt und da wird man sich mit anfreunden müssen. Man kann nur hoffen, dass es am Ende keine Punkte sind, die diesen Ausgang des Spiels beeinflussen. Ein ganz, ganz grober Blick auf die Tabelle einmal. Rostock ist Tabellenführer vor Kiel. Das sind die beiden Mannschaften mit 6 Punkten. Da kommt ein Haufen von Mannschaften mit 4 Punkten. Hamburg, Karlsruhe, Magdeburg, Pauli und Wiesbaden und Düsseldorf sind es. Das sind die Mannschaften, die noch natürlich auch daher ungeschlagen sind. Fürth und Schalke auf 9 und 10 mit Fürth in einem sehr, sehr guten Torverhältnis nach dem 5-0 gegen Paderborn, jeweils mit einem Sieg und einer Niederlage. Dann gibt es noch Hannover, auch eins von insgesamt 9 Teams, die noch ungeschlagen sind, mit 2 Unentschieden, 2 Punkte. Dann eine Reihe von Teams mit 1 Punkt, Elversberg, Osnabrück, Nürnberg und Paderborn. Und wir haben 3 Teams, die bisher beide Spiele verloren haben, das sind Braunschweig, Hertha und auf dem letzten Platz unser Gegner, der FC Kaiserslautern. So. Das war es für diese Woche. Nächste Woche ist aber das großartige erste Pokalwochenende. Keine Bundesliga, keine zweite Liga, dafür 32 Spiele im Pokal. Nein, 30 Spiele, weil die beiden Supercup-Teilnehmer ja extra Würste bekommen und am 26. und 27. September ran dürfen. Daher nur 30 Spiele von Freitag bis Montag, die volle Packung Fußball. Und bevor wir zu Schalke kommen, wir dürfen am Freitagabend ran, gucken wir einmal so ein bisschen, das machen wir ja in jedem Jahr, auf die anderen Partien und überlegen uns und machen ein paar Hot-Takes zu den möglichen Upsets. Wir gucken uns den Freitagabend an, den Freitagvorabend 18 Uhr. Wir haben 3 Spiele mit Saarbrücken gegen Karlsruhe, Sandhausen gegen Hannover und Bersenbrück gegen Gladbach. Felix, siehst du irgendwo Upsets dabei?
Ich glaube, das spannendste Spiel an sich auf Augenhöhe könnte halt Sandhausen gegen Hannover werden. Sandhausen ja aus der zweiten Liga letzte Saison abgestiegen gegen Hannover. Das könnte das spannendste werden. Karlsruhe sehe ich nicht gefährdet, ehrlich gesagt, da hat Karlsruhe zu gut gespielt jetzt erstmal in Spiele. Gladbach
echt
ist.
Nicht?
Ich finde Karlsruhe nicht gefährdet, nee. Auch wenn Saarbrücken auch guter Gegner auf jeden Fall, aber dafür, ich sehe Karlsruhe da zu stark einfach, ehrlich gesagt. Jetzt durch die ersten beiden Spiele einfach. Also.
Okay.
Da würde ich keinen Upset geben. Ich würde eher den Upset wirklich bei Gladbach machen, weil ich da einfach echt, auch wenn
es. Bei Gladbach?
Wenn sie gegen einen Oberligisten spielen, Gladbach ist. Die haben eine komplett umgekrempelte Mannschaft. Es wird sehr, sehr. Ich glaube, dass es eng wird für die. Meiner Meinung nach.
Ja, ich muss sagen, Gladbach ist historisch halt in der ersten Pokalrunde sehr souverän. Das ist halt so mein Ding. Also die haben halt
aber deren Vorbereitung war auch nicht überzeugend. Also die haben zwar viele Spiele gewonnen, aber auch so jetzt nicht gegen 1860 nur ein 1-2 zum Beispiel und Ingolstadt auch nur knapp gewonnen. Also es sind jetzt nicht so.
Ja, es wäre ein Upset von 4 Ligen, ne?
Ja, ja.
Also wie gesagt, Oberligist, 5. Liga.
Ja, ja. Okay. Aber wie gesagt, ja, an sich glaube ich aber, dass das spannendste Spiel Sandhausen gegen Hannover wird. An sich.
Ich kann mir Saarbrücken auch noch gut vorstellen. Also ich bin ehrlich, glaube, Saarbrücken
ja, gut.
Könnte mir vorstellen, dass das eng wird.
Ja, wir spielen dann abends.
Da reden genau, wir spielen abends, drüber. Kommen wir gleich zu. Samstag 13 Uhr, 2 Spiele, um den Spielplan etwas zu entzerren. Wir haben Regionalligist Carl Zeiss Jena empfängt Zweitligist Hertha und Regionalligist TSG Balingen empfängt Bundesligist Stuttgart. Siehst du da ein Upset?
Stuttgart zu gut. Glaube ich.
Ja, Stuttgart sehe ich auch zu gut.
Und Hertha, wir haben es gerade gesagt, da ist schon die Kacke am Dampfen
jetzt. Aber traue ich zu.
Traue ich denen zu, dass sie das choken. Also ist nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass die fliegen safe raus, aber das würde ich bei keinem, glaube ich, dieser Duelle sagen, das wäre auch einfach nicht, ist ja wirklich nur.
Nee, nee, Tag, und es ist auch nicht so lange, dass Jena mit dem HSV auch ein Upset in der ersten Runde schon mal gelandet hätte.
Ja, also gucken wir mal.
Übrigens, das Spiel findet statt in der Ad-Hoc-Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld.
Auch,
auch überragend. So, wir haben jetzt ein paar Spiele. Das sind jetzt die Samstag 15:30 Spiele. Wir haben da Regionalligist Gütersloh empfängt Zweitligist Kiel. Wir haben Oberligist Atlas Delmhorst gegen Pauli. Wir haben den Oberligisten Oberneuland gegen Nürnberg. Wir haben den Regionalligisten Schott Mainz gegen Borussia Dortmund. Wir haben den Regionalligisten Teutonia Ottensen gegen Leverkusen. Und den Drittligisten Viktoria Köln gegen den Bundesligisten SV Werder Bremen. Siehst du irgendwo was?
Also ich hatte, glaube ich, die letzten Jahre hatte ich immer gesagt, dass Leverkusen tut sich immer schwer oft, aber letztes Jahr haben sie es ja, sag ich mal, bewiesen, dass sie das auch mal gewuppt kriegen, mindestens ein bisschen länger drin zu bleiben. Da sehe ich kein Upset Leverkusen, selbst gilt für Dortmund, also generell die Bundesligisten bis auf Bremen. Bremen tut sich auch immer schwer. Bremen gegen Viktoria Köln auch kein schwierigeres Los bekommen. Pauli wird es auch wuppen gegen Delmhorst. Ich glaube auch, dass Kiel das packen wird gegen Gütersloh. Und was haben wir
noch? Nürnberg habe ich Angst.
Nürnberg habe ich auch Angst.
Oberneuland könnte da upsetten. Und wie gesagt, Viktoria Köln nicht unterschätzen. Ich glaube, Viktoria Köln, also es gibt auch Stimmen, die Viktoria Köln in den engen Kreis der Aufstiegskandidaten in die zweite Liga reinzählen. Aktuell auch Zweiter in Liga 3. Also da würde ich so ein bisschen mal, sind so Spiele, wo ich mal genaueres Auge drauf werfen würde. Ich glaube, jetzt bei der nächsten Anschlusszeit, 18 Uhr am Samstag, reden wir über Upsets. Bielefeld gegen Bochum, Elversberg gegen Mainz und Halle gegen Fürth.
Ja, also ich würde sagen, Elversberg hat reelle Chancen, Mainz rauszuhauen.
Ja.
Meiner Meinung nach.
Halle finde ich auch.
Halle hat auch einen Case, wo. Ja, stimmt. Fürth jetzt auch am Wochenende, wie gesagt, das 5-0 vielleicht dann bei Fürth ein Ausrutscher gewesen, dass man 5-0 Paderborn weggehauen hat und jetzt halt gegen Kiel ja verloren hatte. Bielefeld gegen Bochum weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also Bielefeld hat das erste Spiel jetzt ja verloren gegen Dresden, aber Dresden ja auch Aufstiegsaspirant in der dritten Liga. Ich glaube, da macht es Bochum, aber...
Ja, das glaube ich auch. Also Bielefeld sehe ich nicht stark genug. Aber bei den anderen beiden, also gerade Elversberg, halte ich für ziemlich realistisch. Sonntag 13 Uhr, erneut zwei Spiele. Wir haben den Oberligisten Rostocker FC gegen Heidenheim und den Drittligisten Essen gegen den Zweitligisten Hamburg. Siehst du ein Upset? Also ich sehe einen.
Ich auch. Also
der HSV in der ersten Pokalrunde.
Auf Hamburg gehen, dass die Probleme mit Essen bekommen werden. Also ich kann es mir voll vorstellen. 100 Pro.
Ja, ja. Und dann haben wir noch die Sonntag 15:30 Anschlusszeit. Wir haben die Spielvereinigung Unterhaching gegen Augsburg. Wir haben den Regionalligisten Illertissen gegen den Zweitligisten Düsseldorf. Wir haben den Regionalligisten Lok Leipzig gegen Frankfurt. Wir haben den Oberligisten Maccabi Berlin, der erste jüdische Club in einer ersten DFB-Pokalrunde, gegen den Bundesligisten Wolfsburg. Dann haben wir noch den Oberligisten Oberachern gegen Bundesligisten Freiburg und Rot-Weiß Koblenz gegen Kaiserslautern. Siehst du da was?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn, könnte ich mir vorstellen, dass Augsburg den Kürzeren zieht gegen Unterhaching.
Ja, Unterhaching sehe ich stark.
Beim Rest, ehrlich gesagt, nicht. Ich glaube nicht, dass das Düsseldorf gegen Illertissen Faxen macht. Frankfurt und Wolfsburg und Freiburg werden ihre Pflichtaufgabe erledigen.
Ja, Lok ist halt immer noch die Fankomponente, ne?
Also, ja, aber ist jetzt nicht so, dass Frankfurt keine Fan, also das glaube ich.
Ja, aber also ich sag mal so, Frankfurt erste Pokalrunden auch immer mal schwierig. Die sind als amtierender Pokalsieger mal ausgeschieden, als ja, einer stimmt. von zwei in der stimmt. Historie gegen SSV Ulm. Gar nicht so lange her. Also, und Lautern ist halt auch, da ist halt auch so ein bisschen, kannst du die Moralfrage stellen, ne? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es mit den Sperren ist, ob jetzt ein Andreas Lute und ein Tomiak auch gesperrt sind für den Pokal. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Sollte das so sein, auch Rot-Weiß Koblenz?
Das stimmt.
Könnte. So, wir haben noch die 18 Uhr Spiele am Sonntag. Cottbus gegen Paderborn. Der FSV Frankfurt ist zurück im Pokal, ganz lange Zweitligist gewesen, gegen Hansa Rostock und FCA Waldorf gegen Union Berlin. Also ich sehe da eigentlich auch nur einen so wirklich.
Ja. Ich auch. Ich bin gespannt, ob es derselbe ist. Also ich denke, Rostock und Union werden ihre Aufgabe machen. Rostock dafür zu stark in die Saison gestartet. Union ist halt zu gut einfach. Cottbus gegen Paderborn. Paderborn, da läuft es noch nicht die Saison. Und Cottbus könnte da die Chance nutzen.
Genau. Und dazu haben wir dann noch am Montag 4 Partien. Wir haben 3 um 18 Uhr mit dem VfB Lübeck gegen Hoffenheim. Wir haben den FC Homburg gegen Darmstadt. Und wir haben Regensburg gegen Magdeburg. Ich sag dir ehrlich, alle drei in Case.
Mhm. Habe ich jetzt auch gedacht.
Also das stimmt. Hoffenheim auch erste Runden, kriegen Drittligisten. Homburg auch, zwar Regionalligist, aber auch eher obere Ecke. Und Darmstadt, ja, die sind Bundesligist, aber.
Ja, aber Darmstadt hat auch noch kein Pflichtspiel gemacht. Also, das ist ja jetzt, also gerade bei den Bundesligisten muss man immer gucken, die stehen halt, das ist immer interessant, in der zweiten Pokalrunde noch nicht richtig im Saft. Also, die haben noch kein Pflichtspiel bestritten zu dem Zeitpunkt, das ist deren erstes. Da wird auch gerne mal der Gegner unterschätzt. Also, das ist da auf jeden Fall ein Case. Und ja, Magdeburg-Regensburg ist auch interessant. Also, Zweitligaduell letztes Jahr noch gewesen.
Eben, genau. Halte ich für möglich. Und ehrlich gesagt, da greife ich jetzt ein bisschen vor, im letzten Spiel dieses Pokalwochenendes, dem VfL Osnabrück gegen den FC Köln auch. Also ja, Köln auch häufig erste Pokalrunden. Ich erinnere an Regensburg letztes Jahr. Osnabrück, Zweitligist gegen Erstligisten. Eins von zwei Spielen, das andere sind nämlich wir. Nee, gar nicht wahr. Also eins gibt's noch in ein paar Wochen, wenn Leipzig in Wiesbaden zu Gast ist. Ja, aber ja, warum nicht? Also ich glaube da tatsächlich eher an Osnabrück. Also da, Osnabrück gegen Köln würde, also wenn ich sage, es gibt ein Upset an diesem Wochenende, dann Osnabrück.
Gegen Köln. Okay. Ich hätte eher nur Elversberg genommen, aber
auch ein Case.
Aber ja.
Aber was sagst du? Wir haben 30 Spiele. Wie oft gewinnt der Kleine? Sag mal eine Zahl.
Boah. Ich sag 5.
5? Ich sag 6.
Okay.
Ja, werden wir nächste Woche hören, ob wir recht haben. Ich hoffe, bei einem haben wir nicht recht. Der vermeintlich Kleine gegen den vermeintlich Großen. Zweitligist Braunschweig gegen Zweitligist FC Schalke 04. Freitag 20:45 ja, im Live-TV auf ZDF übertragen, für die, die kein Sky haben, kein DAZN haben und mal wieder Schalke im frei empfangbaren Fernsehen sehen wollen, haben da am Freitag die Möglichkeit zu. Ja, Braunschweig, wir haben es gesagt, miserabel in die Saison gestartet, 0 Punkte, 16. Platz, mit Abstand sehr, sehr wenig Ballbesitz, also was denkst du so über das Spiel?
Also dadurch, dass es ein Zweitligist ja ist und ich jetzt ja auch das Spiel gegen Lauter noch im Kopf habe und wir spielerisch noch immer nicht so die Lösung finden, glaube ich, dass es eher relativ eng sein könnte. Dann ist es auch noch Pokal. Ich back mal kleine Brötchen und sag, wir gewinnen. Also wir kommen auf jeden Fall weiter. 2-1.
Okay. Ich sag, wir gewinnen das Spiel 2-0 vom Tipp her. Es ist nominell das schwerste Los, also einmal die Lostöpfe erklärt. Es gibt einen Topf mit den ersten 18 der ersten Liga, mit den ersten 15 der zweiten Liga und der andere Topf ist die letzten 4 der zweiten Liga, die ersten 4 der dritten Liga und dann die ganzen Landespokalmeister. Das heißt, der 15. aus der zweiten Liga und der einzige, der weiterhin Zweitligist ist im zweiten Topf, ist noch im zweiten Topf. Und wir haben den bekommen. Das heißt, das nominell schwierigste Los haben wir tatsächlich leider gezogen. Leider ist es nicht Teutonia Ottensen oder Willingen, wie die letzten Jahre ja schon mal gerne. Deshalb leider ein schwieriges Los. Wir haben uns da häufiger mal schwer getan. Ich erinnere zum Beispiel an Dresden vor knapp 10 Jahren, glaube ich.
Ja.
Als wir mal da richtig böse in der ersten Runde gestolpert sind. Aber ansonsten die letzten 9 Pokale jetzt, glaube ich, nicht in der ersten Runde rausgeflogen. Ich hoffe, dass es auch nicht so ist und ich glaube auch dran. 2-0, ich glaube, dass wir uns jetzt immer besser einspielen und dass Braunschweig da jetzt auch nur eine Durchgangsstation sein sollte. Wir werden sehen, wir werden in der nächsten Woche drüber reden und dann auf den zweiten Teil von Braunschweig auswärts gucken, weil nur 9 Tage nach dem Auswärtspokalspiel in Braunschweig dürfen wir in der Liga auswärts bei Braunschweig dran am dritten Spieltag. Das wird dann Bestandteil des nächsten Podcasts sein. Da gucken wir dann, ob wir recht hat mit unseren nächsten Upsets. Das war's für heute nach den ersten beiden Spieltagen. Wir sind ab jetzt wieder jede Woche für euch da und vorm den Spielen und auch immer mal wieder zwischendurch für euch auf Instagram. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt sie gerne weiter. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche. Bis dahin, Glück auf und ciao, ciao.
Glück auf, tschö, tschö.